Auch noch ein kurzer Gedanken, was wir jetzt gehört haben, ganz am Schluss von Olivier. Und zwar, wir haben Baden und Waschen. Wir sind ja jetzt in Johannes 13 auf dem Weg nach Jerusalem und bereits in Jerusalem wegen dem Passa. Es geht ja ums Passa hier. Und in Jerusalem, wenn man in den Tempel ging, musste man, da gab es verschiedene Bäder für Frauen, für Männer, verschiedene Bäder. Und das hat der Herr Jesus angesprochen beim ersten Waschen. Das hat er gezeigt, man darf nicht in die Nähe Gottes kommen ohne dieses Vollbad. Ohne dieses Vollbad. Und das ist bei uns genauso. Wenn wir zusammenkommen, um Brot zu brechen, dann müssen wir solche sein, die gebadet sind, dass man einmal sich bekehrt haben, neues Leben haben. Aber wir sind jetzt noch in dieser Welt. Und wenn man in dieser Welt ist, ist immer Verunreinigung da. Da können wir oft gar nichts dafür. Wenn wir etwas dafür können, dann haben wir gesündigt, dann müssen wir das bekennen. Aber wir verunreinigen uns auch, wenn wir nichts dafür können, weil wir in der Welt sind. Und das ist das Zweite, was er meint, nämlich die Füße. Und dieser Ausdruck wird aber nicht nur für die Füße waschen gemeint, sondern auch, wenn wir morgen früh unsere normale Toilette machen, das Gesicht. Ja, Olivier, bei mir sind es nur die Augen, also das andere wäre mir zu nass. Ja. Aber eben, es meint wirklich das Gesicht waschen, bei mir sind es wirklich nur die Augen. Aber das meint es punktuell. Das Zweite, und da möchte ich noch etwas sagen, du hast noch etwas gesagt, wegen dieser Gnade. Und Gnade ist ganz heikel. Das hast du nämlich auch angetönt. Und das sieht man im Kolosserbrief. Wir haben nämlich, der Andi und ich, haben gestern etwa 20 Sekunden darüber geredet. Ich möchte nur die Stelle lesen, im Kolosserbrief, Kapitel 2. Kolosser 2, Vers 18. Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen, der einen eigenen Willen tut. Und ich lese jetzt nach uralter Elberfelder, also 1871 oder noch älter, 1855. Da steht dann, in Niedriggesinntheit und Anbetung der Engel. Heute steht natürlich Demut, aber man könnte auch andere Worte nehmen. Aber Demut ist verständlich. Das zeigt, es gibt auch eine falsche Demut. Es gibt offensichtlich auch eine falsche Demut. Und die geht dann schon Richtung Kriecherei, Richtung Heuchelei. Das versteht man dann auch. Also eine Demut, auch die muss wahr sein und nicht geheuchelt.
Könnten wir das Lied Nummer 102, 102 singen?
Gott, dich würde ich so verehren, euch die Ewigkeit nicht hin, möcht schon hier dein Lob sich mehren, ganz erfüllen Herz und Sinn. Deine Liebe an uns dachte, deine Gnade, du uns bewachte, seit uns diese Erde trägt. Doch am hellsten strahlt des Runde deine Lieb und Gnade, o Gott, als du Jesum deine Wunde gabst für Sünder in den Tod. Kannst du würdest sie uns geben, kann doch immer größer sein. Und wir sollten unser Leben dir, o Gott, nicht völlig weihen. Dir wir Ruhm und Ehre bringen, Dank, Anbetung aller Zeit. Ewig werden wir dich singen, Gott, dein Lob in Herrlichkeit.
Ich möchte einen Vers nochmal aufgreifen, den der Olivier soeben erwähnt hatte. Das ist der Vers Johannes 13,10. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Es geht um den letzten Teil. Ihr seid rein, aber nicht alle. Ich habe mich daran erinnert, ich war am Freitag, also vorgestern, bei einer Beerdigung in der Verwandtschaft. Der Gestorbene war wohl nominell Protestant. Die andere Hälfte der Familie katholisch. Und dann gab es da einen Pastor. Er hat wunderbare Stellen aus der Bibel vorgelesen. Und ich meine, für eine Beerdigung ist es natürlich schon so, dass man da tröstliche Worte sprechen muss. Das verstehe ich. Aber er hat das Kleingedruckte ausgelassen. Also er hat Bibelstellen zitiert, wunderbar, alle, nach dem Motto, alle kommen in den Himmel. Und dieser Mensch, der jetzt gestorben ist, der kommt in den Himmel. Ich habe dir nur gesagt, man sollte mal das Kleingedruckte auch erwähnen. Nicht all out. Aber so ein kleines Gespräch danach. Ich denke zum Beispiel an folgende Verse. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, also das ist die Bedingung, glauben muss man, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Kennen wir alle diesen Vers. Dann geht es weiter, denn da wird es nämlich entscheidend. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. So, das sind die, die gebadet sind. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jetzt könnte man vielleicht noch den Vers 36 oder vielleicht ab Vers 35 vorlesen. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wäre schön gewesen, wenn wir diese Verse auch noch gehört hätten. Die kamen aber leider nicht. Ja, ich möchte noch danken, Herr Jesus. Du hast uns in deinem Wort gezeigt, dass wir Glauben haben müssen. Und zwar an dich, an das, was du getan hast, das, was du am Kreuz bewirkt hast, wo du gerufen hast, es ist vollbracht. Ja, und was wurde vollbracht? Ja, du hast die Strafe für die Sünden bezahlt, voll bezahlt. Und du bist wegen der Sünde am Kreuze gestorben und wurdest begraben. Und nach 3 Tagen und 3 Nächten wurdest du auferweckt und du lebst und du bist ewig bei Gott und kommst wieder. Und so wissen wir, dass es eben die Notwendigkeit besteht, zu glauben. Ansonsten sind wir, was wir alle vor dem Glauben waren, verloren. Und das bleibt dann auch so, und das Gericht kommt. Aber diejenigen, die glauben, die werden nicht gerichtet. Die sind auf Zeit und Ewigkeit gerettet. Hab Dank, Herr Jesus, für dein wunderbares Werk am Kreuz. Amen.
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 Ich finde halt einfach bei diesem Abschnitt so interessant, wenn wir von dieser Liebe lesen. Geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und dann sehen wir diese Demut, die in dieser Liebe ist, diese Demut des Herrn. Denn er hatte dem Judas ganz sicher auch die Füße gewaschen, auch wenn er nicht gebadet war. Und das so vor Augen hält, dann sieht man vielleicht einfach ein ganz kleines Stückchen mehr von dieser Liebe in unserem Herrn, wie er gewirkt hatte. Und ja, das ist einfach noch so ein Nebengedanke. Ich möchte nicht unbedingt jetzt auf den Judas eingehen, der Anbetung, aber einfach diese Demut des Herrn. Oder? Und das ist ja immer so, wenn wir irgendwo etwas sehen, was komplett schief läuft und man den Herrn sieht, wie er mit dem umgeht, dann sehen wir im Lichte, sage ich jetzt nicht im Lichte des Bösen, aber im Lichte der Liebe, das Böse sieht, diese Gnade, die da hervorkommt. Oder? Und wir wissen ja, und Gott ist ein absolut heiliger Gott. Und wenn man dann sagt, ja, Sünde sei nicht so schlimm und so, oder weglässt, wie das jetzt Wolfgang aufgezeigt hat, aus diesem Beispiel von der Beerdigung, dann weiß man einfach, diese Menschen, die verstehen diese Liebe gar nicht. Also die sehen nicht mal die Richtung, wie sie wirklich ist, diese Liebe. Denn die Liebe dieses heiligen Gottes, die braucht auch Gerechtigkeit. Und da muss man einfach gebadet sein, aufgrund des Werkes des Herrn und so weiter. Das finde ich immer so interessant, diese, ich weiß nicht, dass das Richtige sagt, dieser Gegenpol, aber einfach das göttliche Licht und dann das menschliche Tun, das sich meint, das käme in dieses göttliche Licht ohne das Werk des Herrn Jesus.
Ich möchte auch einen Vers bringen, beziehungsweise einen Wortbeitrag. Und da passt natürlich Johannes 13 sehr gut dazu, wie wir gehört haben. Und zwar ist es ein Monumentalvers, wie ich ihn nennen möchte, aus 2. Korinther 8, Vers 9, den Schliff wahrscheinlich jeder von euch kennt oder schon gelesen hat. Ich lese. Also 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. Denn er kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass er durch seine Armut reich werdet. Und dazu fällt einem fast schon, möchte ich sagen, automatisch ein, vielleicht, ja, automatisch, Philipper 2, ab Vers 6. Also Philipper Kapitel 2, ab Vers 6. Welcher da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tod, ja, zum Tod, ja, am Kreuze. Und es war vorhin auch interessant, nochmals zu lesen, dass er auch einen Judas ertragen musste, Johannes 13. Da habe ich gar nicht dran gedacht, als ich heute Morgen dann den Weg des Herrn Jesus Christus auf Erden so im Gedanken nachging. Also er wurde geboren in Bethlehem. Es fand sich keine Herberge für ihn. Er wurde gelegt in eine Krippe. Ja, und als Kleinkind musste er die Flucht mit seinen ausgewiesenen Eltern, also mit seinen irdischen Eltern, Josef und Maria, antreten nach Ägypten, also ins Asyl gehen. Ja, und speziell jetzt auch der Punkt mit Judas, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, und es ging dann weiter bis zum Tode am Kreuz und davor noch seine. Er musste auch viel Ablehnung erleiden in Israel, seinem irdischen Volk. Die Soldaten, die römischen, ja, er wurde geschlagen, gegeißelt und verspottet und sie machten ihn schließlich auch noch zum Spottkönig, indem sie ihm eine Dornenkrone aufsetzte und einen Umhang gaben. Und dann schließlich noch sein Tod am Kreuz. Ja, aber dabei blieb es nicht. Die Höhle war nach 3 Tagen leer, wie wir alle wissen. Er ist auferstanden von den Toten, schließlich aufgefahren in den Himmel. Wir wissen ja, wie es dann noch weitergehen wird. Er wird wiederkommen. Im Gericht wird sich sein Kommen ankündigen oder vollziehen und schließlich enden in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er auch noch die sogenannte NWO aufrichten, die neue Weltordnung im tausendjährigen Friedensreich. Ja, dann möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, es ist wunderbar, wie wir deine Gnade so betrachten können in deinen Worten. Du hast deine himmlische Herrlichkeit, die du von jeher hattest, von Ewigkeit her, als Gott der Sohn beim Vater um unseretwillen, um einer verlorenen Menschheit willen verlassen und bist herabgekommen und gingst diesen Weg in Niedrigkeit auf Erden, um schließlich zum Ende hin gleichsam als Höhepunkt dein Leben gabst für Sünder in den Tod und hast dich an unserer Stelle zur Sünde machen lassen, sodass wir, die wir im Glauben umgekehrt sind und dein vollbrachtes Erlösungswerk angenommen haben, nicht mehr ins Gericht kommen, sondern dir einst in Herrlichkeit mit dir die Ewigkeit verbringen. Dafür seid ihr Lob und Dank gesagt, Herr Jesus. Amen.
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 Amen. Vielleicht können wir noch Lied Nummer 66 singen.
O Jesu, wir erheben dich und unsere Herzen freuen sich der Herrlichkeit der Majestät zu Dein Blut hat uns mit Gott versöhnt und Gott hat dich mit umgekrönt. Du bist zur Rechten Gottes dort und stärkst gehen zu dir, zum lieben Jesu, dass auch wir stets suchen das, was oben ist, wo du sich völlig unsere Seele an dir erfreuen, wo Lebensquell bald singen wir zu deinem Ruhm ein neues Lied im
haben ja in Johannes 13, kurz bevor also der Herr Jesus gekreuzigt wurde, gelesen. Ich möchte jetzt etwas, zwei Verse lesen, die kurz nach der Kreuzigung waren. Und zwar in Lukas 24. Lukas 24. In Lukas 24, Vers 42, sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Wir sehen, zuerst hat der Herr Jesus vor ihnen gegessen. Denn für sie war das ja ein unglaubliches Ereignis, den Auferstandenen vor sich zu sehen. Und sie wussten noch nicht genau, war er jetzt als Geist oder als Leib da. Und auch wir haben da letztlich keine Erklärung, denn er hatte einen Geistleib. Er konnte sogar essen, und das hat er hier bewiesen, indem er von dem gebratenen Fisch gegessen hat. Das mit der Honigscheibe ist natürlich ein Witz, er hat keine Honigscheibe gegessen. Steht zwar in manchen schlechten Übersetzungen, aber er hat gebratenen Fisch gegessen. Und dann sehen wir, dass er zu ihnen redete. Er besprach zu ihnen die Worte. Und die Worte, das ist das, was er ist. Er ist, Johannes 1, Vers 1, das Wort. Und Lukas 24, 44, er redete das, was er ist. Genau dasselbe Wort, Logos. Er ist das Wort, er redete das Wort. Und dann redete, als er noch bei ihnen war, auf das alles erfüllt werden muss. Das konnte er erst nach der Auferstehung ihnen sagen. Denn das muss ja noch erfüllt werden. Das muss ja noch erfüllt werden. Und was brauchten jetzt diese Jünger? Was brauchen wir? Wir brauchen ein Öffnen. Dieses Öffnen, das meint Folgendes, das ist also ein Auseinanderzerren, ein Herausreißen, meint das Wort. Auseinanderreißen, auseinanderzerren. Und unsere Sache ist immer, dass wir alles zusammen sehen und dann gar nichts verstehen. Also wir müssen das Wort zum Beispiel in gerade Richtung schneiden und die verschiedenen Punkte untereinander stehen lassen und vergleichen. Stehen lassen, aber vergleichen. Und das Verständnis. Verständnis hat mit Verstand zu tun, also mit dem Nous. Nous ist der Verstand. Wir sollen den Verstand gebrauchen. Es gibt Techniken, die sind darauf aus, den Verstand auszuschalten. Fürchterlich. Nein, wir sollen den Verstand gebrauchen, das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Und wie versteht man etwas am besten? Indem man Gegensätze sucht. Genau das meint das Wort. Gegensätze, also fast streiten miteinander mit diesen Stellen. Man versteht, wenn man miteinander nicht dasselbe redet, sondern einen Dialog hat. Vom Mund zu Mund, 3. Johannesbrief. Man redet miteinander, dann versteht man. Und ich möchte dazu, das habe ich früher mal gemacht, alle Bibelstellen im Alten Testament, die von Lukas 24, Vers 44 reden, habe ich herausgesucht. Nur ein Beispiel. Gehen wir zu Psalm 34. Aber es gibt über 250 davon, aber ich mache nur 3 oder 4, was ich gerade sehe. Psalm 34. Je nach Bibelübersetzung müsst ihr sehen, ich lese jetzt im Vers 20. Es kann auch um einen Vers verschoben sein, je nach Bibelausgabe. Er bewahrt alle seine Gebeine. Nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Da sehen wir, wie Gott den Körper des Herrn Jesu vor dem Beinebrechen schonte. Das ist natürlich dann im Textus Receptus gotteslästerlich verändert worden im 1. Korintherbrief. Schlachterbibel ist da ganz fürchterlich. Die haben gesagt, seine Beine seien zerbrochen worden. Fürchterlich. Nein, es steht in Johannes 19, dass seine Beine nicht zerbrochen wurden. Die Erfüllung von Psalm 34, Vers 20 oder 21. Nächster Vers, gleiche Seite, Kapitel 35, Verse 11. Vers 11 oder eben ein Vers verschoben. Es treten ungerechte Zeugen auf, was ich nicht weiß, fragen sie mich. Und da sieht man, wie im Matthäusevangelium, typischerweise im Matthäusevangelium, die Hohenpriester und die Ältesten gekommen sind, sogar das ganze Synedrium in Matthäus 26, also alle. Was haben sie geholt? Falsche Zeugen. Falsche Zeugen, damit sie den Herrn Jesum zu Tode brächten. Und das hat schon Psalm 35 vorausgesagt. Vers 19 oder 20. Lass dich nicht über mich freuen, die ohne Grund mir Feind sind. Nicht zwinkern mit den Augen, die ohne Ursache mich hassen. Und wenn wir das in Johannes 15 sehen, aber auf dass das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Das ist der Mensch. Der Mensch hat absolut keinen Grund, Gott zu hassen. Er hat keinen Grund, ohne Ursache. Einmal umblättern. Psalm 38, die letzte Stelle, Vers 11. Psalm 38, Vers 11. Meine Lieben und meine Genossen stehen fernab von meiner Plage. Und meine Verwandten stehen von ferne. Auch das musste noch erfüllt werden am Kreuz, wie er ganz allein im Gericht Gottes war. Selbst diejenigen, die ihm ganz nahe waren. Wir haben ja in Johannes 13 gelesen. Nein, wir haben nicht gelesen, aber steht in Johannes 13 von Johannes, dem Evangelisten, dem Apostel, der Jünger, den ihn liebte. Aber alle haben ihn am Schluss verlassen. Und das ist das, was unser Herr für uns ausgehalten hat, bis er sagen konnte, es ist vollbracht.
Vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung zum letzten Satz. Das Schlimmste war ja, Gott hat ihn verlassen. Also das ist quasi der Gipfel, die Gemeinschaft, die er seit Ewigkeit hatte oder in der Ewigkeit hatte, wurde da total unterbrochen. Und das ist, musste er sogar ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Und davor ihm war ihm eben Angst und Bang, nicht am Kreuz, vorher. Als er im, wie heißt der Garten, Gethsemane war. Dort, der Garten Gethsemane, also wenn man diese Stellen liest dort, ist unglaublich, wie tief der Herr Jesus das dort empfinden musste, weil er alles wusste, was über ihn kommen wird. Und darum schreckte es ihm, weil er wusste, er, der ewige Gott, wird mich verlassen. Am Kreuz. Gott musste ihn verlassen, weil der Jesus zur Sünde gemacht wurde und Gott Sünde nicht sehen kann.
Wir haben ja noch von der Auferstehung viel gehört und ich habe neulich auch eine Stelle dazu gefunden, die eigentlich gut begründet, warum diese Auferstehung stattfand und das in Römer 4, Vers 25. Es ist ja ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen, ist ja eine ganze lange Rede, aber ich lese einfach mal da. Ab dem Komma weg, unserem Herrn aus den Toten auferweckt hat, welcher unserer Übertretungen wegen dahin gegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist, da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, vielleicht bis hierhin. Und das hat mich gefreut, das zu lesen, eben diese Auferstehung, die eben uns wegen der Rechtfertigung geschah. Also so entnehme ich das dem Text. Und ich möchte auch dafür danken. Ja, Herr Jesus Christus, du bist auf diese Welt gekommen und hast all dies erlitten. Aber du bist auch wieder auferstanden und wir dürfen auch daran denken, dass du das unseretwegen getan hast, dass wir gerechtfertigt sind. Und wir dürfen dir danken dafür, dass wir wieder Frieden mit Gott haben und Gemeinschaft haben, schon bereits hier auf dieser Erde, aber noch viel mehr in alle Ewigkeiten. Amen.
Amen.
Amen. auch noch Gedanken dazu, eben von der Auferstehung, Leben und Tod, aus 2. Könige, Kapitel 4. Vers 1. Es geht vor allem hier jetzt um die um Elisa, oder? Und Elisa, nach Elia kommt Elisa, oder? Er hat auch die doppelte Kraft, oder? Machte doppelt so viele Zeichen und eben in Gnade und Barmherzigkeit aber auch. Und es redet auch eben von der Auferstehung, oder? Christus im Geist, oder? Eigentlich von der Gnadenzeit, Christus im Geist hier, ja, also in Israel, oder? Das ist ja Bildersprache. In Israel, Elisa, heißt es ja, mein Gott ist heil. Und dann die Geschichte von dem Frau, 4, Vers 1, 2. Könige 4, Vers 1. Und ein Weib von den Weibern der Söhne der Propheten schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht Jehova fürchtete. Eben auch wieder vom Tod. Es geht meistens ihm um Tod und Leben bei diesen Wundern. Eben der Mann ist gestorben, war ein Knecht Jehovas, oder? Er hat ihn gefürchtet. Vers 1, oder? Jehova fürchtete. Und der Schuldherr ist gekommen, um sich meine beiden Knaben zu Knechten zu nehmen. Und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was du im Hause hast. Und sie sprach, deine Magd hat gar nichts im Hause, als nur ein Krug Öl. Ja, sie hat eigentlich auch keine Hoffnung mehr gehabt, oder? Die Söhne werden ihnen weggenommen, sie hat kein Geld mehr, kein Essen, aber sie hatte einen Krug Öl. Bei unten steht eine Salbung Öl, oder? Das so viel hinreicht, um sich zu salben. Oder auch noch interessant, oder? Das spezielle Öl, eben, da kann man Nahrung machen, Kuchen, oder? Und eben aber auch zum Salben, oder? Diese Frau hat das gehabt, oder? Und sie hat sich auf, eben sie ist gekommen, oder? Man muss zu Gott, zu Jehova kommen, wie heute auch der Mensch muss kommen, oder? Er muss Jehova anrufen. Das hat sie auch gemacht, oder? Die Gnade eben in Anspruch nehmen, oder? Und sie hat natürlich viel gewusst vom Mann und sagt dann in Vers 3, und er sprach, gehe hin, erbitte dir Gefäße von draußen. Von allen deinen Nachbarn leere Gefäße, nimm nicht wenige und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieße in alle diese Gefäße. Ja, und man muss auch was tun, oder? Eben, sie musste alle Gefäße holen. Dass eben, man muss glauben, gehorchen, das ist auch Glauben, Gehorsam, eben diese Gefäße holen, die dann ja alle mit Öl gefüllt wurden, das Problem wurde gelöst, oder? Aber ja, das ist eben wunderbar, eben diese Bilder, oder? Ja, und was ich da eben dann und im Kapitel 3 haben wir zwei Könige. Also Josaphat ging zum König von Israel, war ja auch nicht so gut, aber sie haben dann auch Elisa gefragt, oder? Und er sah zum Kampf gegen Moab. Und was sagte er im Kapitel 3, Vers 16? Und er sprach, so spricht Jehova, machet in diesem Tale Grube an Grube. Denn so spricht Jehova, ich werde keinen Wind sehen und keinen Regen sehen, und doch wird dieses Tal sich mit Wasser füllen, sodass ihr trinken werdet. Und eure Herden und euer Vieh, als Moab kam, oder? Sie mussten auch was machen, oder? Sie machten Gruben. Gruben. Sie haben auch Gefäße gemacht, Gruben, und die wurden gefüllt mit Wasser zum Leben, oder Leben aus dem Tod, aus dem Leben. Für die anderen war es Blut, für die Moabiter war es Blut, oder Leben oder Tod, oder wenn du die Gnade verwirfst, wie im Kapitel 2, wo am Schluss, Vers 23, wo sie Elisa verspottet hatten, Kahlkopf, steig herauf, steig, eben die Gnade, die Auferstehung verachten, dann kommen die Bären, kommt Gericht, oder? Eben, man muss glauben, etwas tun, was macht die Welt, wie bei der Beerdigung, oder? Wie bei der Beerdigung, sie macht im Kapitel 3, Vers 27, da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stadt König werden sollte, und opferte ihn als Brandopfer auf der Mauer. Ist mir nur so aufgefallen. Der hat seinen Sohn geopfert, oder? Wenn wir jetzt eben, wir denken ja jetzt an Gott, den Vater und seinen Sohn, oder? Aber die Menschen machen das, sie opfern ihre Söhne auch heute, oder? In den Kriegen heute. Die opfern ihre Söhne für was? Für nichts, für das Land oder was, oder? Aber ja, das geht nicht, oder? Das steht auch im Römer 5, als Andi eben die Gnade gelesen hatte, die erwähnt hatte, du kannst für einen gütigen Sterben wagen, heißt es dort, oder? Im Römer 5, habe ich eben in diesem Zusammenhang gelesen, oder? Aber im Römer 5 heißt es ja dann, eben Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, oder? Kapitel 5, Vers 8, oder? Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Oder es geht Leben und Tod, eben diese Gnade und Barmherzigkeit haben wir, möchten wir noch danken. Ja, unser Gott und Vater, was für eine wunderbar, erstaunlich große Gnade haben wir durch deinen geliebten Sohn. Und wir möchten ihn erheben und rühmen für diese Gnade. Und er war der vollkommene Mensch, ja, und du hast ihn trotzdem hingegeben für uns, ja, da wir noch Sünder waren, aber wir konnten zu ihm kommen und sind jetzt da, um ihn vor dir zu erheben, zu preisen für das wunderbare Werk. Amen.
Amen.
Könnten wir vom Brot brechen, das Lied Nummer 9 singen? Lied Nummer 9.
Deinem Tisch sind wir geladen, diese Hunger weidet sich in dir. Alle Liebe, Fühl und Gnaden in
Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir deinen Tod verkündigen dürfen, dass wir von diesem Brot brechen und essen durften, das von dem spricht, was du gegeben hast. Und wir danken dir, dass wir jetzt Leben aus dir haben dürfen, dass wir zu diesem einen Leibe hinzugezählt wurden, als auch die gebadet sind durch dich, dass wir solche sind, die auch gewaschen wurden. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir immer wieder deinen Tod verkündigen dürfen durch das Brechen des Brotes, aber jetzt auch durch das Trinken aus dem Kelch, der von deinem Blute spricht, das du gegeben hast. Du hast dein Leben ausgeschüttet in den Tod und du bist unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Und wir sind jetzt vor Gott als Gerechte und dürfen Gemeinschaft haben mit dir und dem Vater, dürfen dich jetzt und in alle Ewigkeit loben und preisen. Amen.
Amen.
Wenn Andi und Wolfgang noch kurz bleiben, 2 Sekunden, und wir treffen uns wieder um 43 zur Bibelwortbetrachtung. 43. Andi, Wolfgang, ihr seid als Moderatoren auch eingetragen in der Sonntags- und Donnerstaggruppe. Könnt ihr selber auch aufzeichnen oder erscheint das gar nicht? Erscheint das Aufzeichnen-Icon, bei mir ist der unten links, erscheint der nur bei dem, der anruft.
Nein, ich könnte es tun, aber ich melde es erst nach deinem Beitrag. Es tut mir leid, ich habe es dann sofort gesagt. Sonst hätte ich es gemacht, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob es gut ist, wenn man noch erinnert, dass man jetzt diesen Button drückt, dass alle wissen, es wird aufgenommen, datenschutzmäßig.
Ich glaube, sollten eigentlich alle wissen, dachte ich. Ich habe das 2-3 Mal gesagt, aber ich kann es wieder mal wiederholen. Oder?
Noch ein Hinweis, ich kann vom iPad aus nicht auf das Video starten. Das hatten wir schon mal gemerkt, dann hatte Andi das gemacht. Okay. Vielleicht geht es vom PC, aber nicht vom iPad.
Ja, das ist gut möglich. Das sind immer andere Portale, andere Zugänge. Ja. Okay. Und sonst, Andi, also mich einfach unterbrechen. Kein Problem. Danke. Dann wollen wir fortfahren bei der Wortbetrachtung. 1. Mose. Wir sind das letzte Mal, habe ich mir notiert, Kapitel 34, Vers 8 stehen geblieben. Wenn das korrekt ist, bitte ich den Valentin, nächsten Abschnitt zu lesen und Andi seine Zusammenfassung.
Ja, das habe ich mir auch so notiert. Wir sind im 1. Mose, Kapitel 34. Da lese ich ab Vers 8 bis vielleicht Vers 23. Und Hämor redete mit ihnen und sprach: Sichem, mein Sohn, seine Seele hängt an eure Tochter. Gebet sie ihm doch zum Weibe. Und verschwägert euch mit uns. Gebet uns eure Töchter und nehmet euch unsere Töchter und wohnet bei uns. Und das Land soll vor euch sein. Wohnet und verkehret darin und machet euch darin ansässig. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern: Möge ich Gnade finden in euren Augen. Und was ihr mir sagen werdet, will ich geben. Leget mir sehr viel auf als Heiratsgabe und Geschenk, und ich will es geben, so wie ihr mir sagen werdet. Und gebet mir das Mädchen zum Weibe. Und die Söhne Jakobs antworteten Sichem und seinem Vater Hämmer betrüglich und redeten, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte. Und sie sprachen zu ihm: Wir können dies nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Manne zu geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr werdet wie wir, indem alles Männliche bei euch beschnitten wird. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben und eure Töchter uns nehmen, und wir wollen bei euch wohnen und ein Volk sein. Wenn ihr aber nicht auf uns höret, euch beschneiden zu lassen, so nehmen wir unsere Tochter und ziehen weg. Und ihre Worte waren gut in den Augen Hämmers und Sichems, des Sohnes Hämmers. Und der Jüngling zögerte nicht, dies zu tun, denn er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs. Und er war geehrt vor allen im Hause seines Vaters. Und Hämmer und Sichem, sein Sohn, kamen in das Tor ihrer Stadt, und sie redeten zu den Männern ihrer Stadt und sprachen: Diese Männer sind friedlich gegen uns. So mögen sie im Lande wohnen und darin verkehren. Und das Land, siehe, weit nach beiden Seiten ist es vor ihnen. Wir wollen uns ihre Töchter zu Weibern nehmen und unsere Töchter ihnen geben. Nur unter der Bedingung wollen die Männer uns zu Willen sein, bei uns zu wohnen, ein Volk zu sein, wenn bei uns alles Männliche beschnitten werde, so wie sie beschnitten sind. Ihre Herden und ihr Besitz und all ihr Vieh, werden die nicht unser sein? Nur lasst uns ihnen zu Willen sein, und sie werden bei uns wohnen. Bis hierhin.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal. Eigenen Landbesitz erhält man durch Geschenk, Erben, Kaufen oder mittels Gewalt. Abraham, Jakob und David kauften Boden im verheißenen Land. Auch die modernen Siedler von heute kaufen Boden. Doch machen sie das nicht wegen den biblischen Verheißungen, sondern wegen ihres eigenen Vorteils. Jakob errichtete einen Altar auf dem gekauften Boden. Als das Volk Israel aus Ägypten in das verheißene Land gebracht wurde, brachte das Volk Israel auch die Gebeine Josefs mit und begruben sie auf diesem Feld von Jakob. Nicht nur in Sichem baute Jakob einen Altar, sondern auch in Bethel. Auch an diesem Ort starben Menschen und wurden begraben. Es blieben also ein Altar und vier Gräber. Tina, die Tochter Jakobs, suchte Freundinnen, aber sie wurde von Sichem, dem Sohn Hämmers, gefunden und vergewaltigt. Auch Ammon, der Sohn Davids, tat mit seiner Halbschwester Tamar das Gleiche. Doch aus dem anfänglichen Begehren Ammons entwickelte sich später Hass. Das war jedoch bei Sichem anders, denn er liebte Tina. Vielleicht ließ sich Tina von Sichem verführen, aber für die Brüder Dinas lag darin kein Unterschied, denn sie sahen nur das Ergebnis der Schwächung. Die Brüder Dinas planten ein Blutbad wegen der Entehrung, und Sichem war bereit, sich zu beschneiden, dass er Tina heiraten konnte. Die Brüder Dinas richteten die Tat Sichems übertrieben. Aber David richtete Ammon nie, was zu schlimmen Konsequenzen führte. Die Verbindung zwischen Tina und Sichem war eine Durchmischung. Doch nicht die Rasse ist ausschlaggebend, sondern der Glaube. denn alle Menschen gehen auf Adam und Eva zurück, und so gibt es nur ein Blut und eine Rasse. In Esra und Nehemia lesen wir, dass sich der Stamm Levi durchmischt hat. Aber selbst Josef und Maria war eine Verbindung zwischen zwei verschiedenen Stämmen. Die Brüder Simeon und Levi schlossen ein unehrenhaftes Bündnis und benutzten ihr Schwert zum Morden. Später setzten die Kinder Levis das Schwert in der Wüste ehrbar ein. So, das war's von mir. Und vielleicht hat noch jemand weitere Punkte oder Korrekturen.
Vielleicht noch ein Vorgedanken zu der Zusammenfassung im Allgemeinen. Wir sind ja jetzt im Kapitel 34. Der Abraham hat Kapitel 33, 34 und 35 in zwei Versen durchgemacht. In nur zwei Versen. Und zwar in 1. Mose 12, Verse 6, 7 und 8. Wohin ging Abraham? Er ging nach Sichem. Das ist eine Erklärung, die Moses dann geschrieben hat, wo war Abraham? In Sichem. Die Ortschaft bekam Sichem durch den Sohn Hemors, aber viel später, etwas später, eine Generation später. Aber der Mose hat bei der Zusammenfassung hier Sichem geschrieben, und das ist ganz wichtig. Abraham war schon in Sichem. Abraham baute schon in Sichem den ersten Altar und den zweiten Altar, ein Vers weiter, in Bethel. Also wir sind in 1. Mose 12, Vers 6 und 7, Kapitel 33, letzter Vers, und Kapitel 35, erster Vers. Also das hat Abraham in seiner Stellung schon erreicht. Er hat zeigt eigentlich die Stellung Israels, aber was wir jetzt in Jakob natürlich haben, ist weniger die Stellung, sondern der Zustand. Und der Zustand ist etwas komplett anderes und der muss auch viel weiter beschrieben werden. Wir sehen nämlich in Kapitel 33 schon und vorher, dass die Lea, und es geht ja hier um Lea, in Kapitel 34 geht es um Lea. Lea hatte zuerst Söhne und dann bekam sie eine Tochter, die einzige Tochter, die benannt wird. Die einzige Tochter, die benannt wird, die Lea. Und diese Lea, der Name ist ja schon interessant, Gericht. Lea heißt Gericht, nicht Lea, die Dina heißt Gericht. Aber was war bei der Geburt von der Dina geschehen? Direkt nach der Dina hat Jakob eine andere Frau erkannt, nämlich die Rahel. Direkt nächster Vers, Geburt Dina, und dann kommt Jakob, Rahel, Josef. Und jetzt beginnt das Problem. Jetzt beginnt das Problem der zwei Stämme in Israel. Wir haben in Israel im Prinzip zwei Stämme. Die 10 Stämme und die 2. Und als dann diese Söhne der Lea sahen, dass auch die Rahel ein Kind bekommt, da gab es massive Probleme. Und das ist der Inhalt ab Kapitel 35. Ist der Kampf der Söhne Leas gegen den Kampf der Söhne Rahels. Und wo artet das aus? Welche Söhne haben den Josef in die Grube geworfen. Derselbe hier, Simeon. Und Simeon ist derjenige, der brutalste ist. Das sieht man auch später dann in den Königen, dann wird er gebraucht als Kämpfer. Simeon war sackbrutal und Josef hat, als er sich zu erkennen gab, welchen hat er herausgepflückt? Den Simeon. Genau den hat er herausgepflückt. Und wen hat Jakob am Schluss herausgepflückt? Auch Simeon und Levi. Diese zwei waren Anführer in dieser Schandtat in Israel, die Israel gespalten hat, übrigens bis heute. Bis heute. Und in Kapitel 34 haben wir das Gegenstück von dem, was wir heute haben. Wir haben ja heute einen Genozid, also Israel macht einen Genozid gegen die Palästinenser. Schon ein ganz normaler Völkermord. Und sie haben einen Grund. Den gleichen Grund, wie Simeon und Levi meinten zu sehen, wegen dem Unrecht, wegen der Vergewaltigung der Diener, sind sie bereit, einen Völkermord zu machen in Sichem. Es kommt aber nicht gut, denn Gott bewahrt Sichem. Und da sehen wir, wo wird der Bund Israels wieder erneuert? In welcher Stadt? Ein ganzes Kapitel lang. Letztes Kapitel vom Buch Josua. Ganz interessant. Wo wird der Bund erneuert? In Sichem. Und so könnte man alle Stellen von Sichem betrachten, wo Sichem vorkommt, bis in die Apostelgeschichte. Bis in die Apostelgeschichte, wo der, wie heißt er? Stephanus, Entschuldigung, der Stephanus, Sichem wieder erwähnt. Und was erwähnt Stephanus von Sichem? Dass dort Abraham auch Land gekauft hat, nämlich das Land, das Jehova ihm verheißen hat in 1. Mose 12, hat Abraham auch von Hemor gekauft. Das steht im Alten Testament nirgends. Das ist eine Offenbarung, die der Stephanus bekommen hat in der Apostelgeschichte 7, wo er Sichem wieder erwähnt. Das nur so Randdinge zu Sichem, Hemor und Dina.
Sichem, wir lesen jetzt hier Sichem als Ortsnamen und als Personennamen. Ist der Sohn Hemors der Namensgeber Sichems? Dann hatte ich noch eine weitere Frage. Eben es gab ja die Vergewaltigung oder man kann ja auch sagen Geschlechtsverkehr zwischen Tina und Sichem. Aber das galt ja hier noch nicht als, dass es dann sein Weib war. Also hier auch gab es schon so etwas wie der Ehebund. Oder wie hat man das damals, dieser wie hat man das da gepflogen?
Also die Ehe, ist die Ehe nicht von Gott angeführt? Adam und Eva, erste Ehe, logischerweise. Und daraus wird ja auch dann später durch, als der Herr Jesus auf Erden wandelte, der mit dieser Stelle in 1. Mose 2, glaube ich, steht es. So wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und so weiter. Ja. der Mensch, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, Vers 24, und seinem Weibe anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Und das ist ja auch das, was der Herr Jesus dann in den Evangelien benutzt, um eben die, ja, wo er auf die Ehe hinweist und auf die Unzerbrechlichkeit der Ehe, also dass sie nicht geschieden werden darf. Ja, die Menschen haben sich im Prinzip immer daran gehalten, manchmal auch nicht, aber die Ehe, die gibt es seit dem Zeitpunkt, seit der Schöpfung, ist Schöpfungsordnung. Das wäre meine Antwort auf das.
Wobei der Geschlechtsakt nicht die Voraussetzung oder der Vorläufer ist der Ehe, sondern umgekehrt. Zwei wollen heiraten, in sag jetzt dem kulturellen Umfeld, in dem sie leben, wird das beschlossen und dann folgt der Geschlechtsakt. Und hier ist das natürlich falsch gelaufen, das ist ganz klar. Wir finden das ja auch im Gesetz Mose dann später, dass wenn einer mit einer Unverheirateten da sich zusammenfinden, dass er sie heiraten muss. Aber das ist erst später und denke an dieser Stelle bei sich eben, weiß ich nicht, wie das wirklich war. Der Akt war sicher ein Akt der Gewalt und dass sie später liebte, kann ich nicht genau sagen, wie ehrlich das ist, ob das äußerlich ist.
Ja, man liest viel, man liest von Seele, seine Seele hängt an ihr. Das lässt an den Psychikus denken, an den seelischen Menschen. Und man erkennt auch keine Schuld an sich bei ihm, bei Hemor. Sie wollen dann zur Geschäftlichkeit übergehen, also alles noch ausweiten darüber. Also, ja, Psychos, die beiden. Und auch Levi und Simeon dann später.
Wenn man das ganze Kapitel 34 vor Augen hat, dann sieht man, dass die Sichemiter ein relativ hohes Moralverständnis hatten und darum haben sie die Handlung Sichems verurteilt. Die haben sie nicht gut geheißen. Der Sichem hat gefehlt. Punkt. Der hat dieses Mädchen, sagen wir es doch heute, einfach vergewaltigt. Vergewaltigt, aber er liebte sie, offensichtlich, das glaube ich sogar. Er liebte sie, steht da so. Aber sein Vater hat das nicht gut geheißen, sondern er sah ein, wir wollen eine Heiratsgabe geben. Und jetzt kommt das Riesenproblem, das geistliche Problem. Die Söhne der Lea, also zwei der Söhne Lea, waren hier zuerst mal maßgebend, nachher ja alle, aber zwei waren Anführer. Aber nachher waren alle dabei, ganz Israel war dabei bei der Schandtat, muss man sagen, außer dem Josef, der lebte da noch als ganz kleiner. Aber wir sehen, der Sichem, der wollte diese Dina jetzt heiraten. Die Söhne Dinas, nämlich Simeon und Levi, sind darauf eingestiegen, zum Schein, denn sie hatten dieselben Gene des Jakobs, ihres Vaters, waren Hinterrücksler und haben einen Bund machen wollen mit denen aus den Nationen. Und jetzt kommt das Problem. Mit denen Nationen wollten sie einen Bund machen und die aus den Nationen, aus Sichem, wollte mit Israel einen Bund machen. Ist jetzt der Bund zustande gekommen? Jein. Das Problem ist nämlich, ja, Die Männer wurden ermordet. Das war der Genozid. War ein normaler Genozid. Also nicht nur die Völker können das, das können die Israeliten noch besser. Totaler Genozid in einer Nacht, oberschlau angefertigt. Aber die Vermischung wurde nicht verhindert. Man muss dann sehen, dass die Frauen und Kinder sind alle in Israel aufgenommen worden. Und da sehen wir schon das Problem, ich muss nur 1. Mose 34 lesen. Die Frauen und Kinder wurden aufgenommen. Und die Vermischung ist losgegangen. Und das ist genau das Problem, wo wir dann im 2. Mose durch Gesetze gelöst haben, lösen müssen, also im 2. Mose und weiter, dass keine weitere Vermischung mit den Nationen kommt. Aber die haben wir da voll schon.
Ja, auch noch eben, und das sehen wir ja auch im Vers 9, oder? Und verschwägert euch mit uns, gebet uns eure Töchter und nehmet euch unsere Töchter und wohnet bei uns. Und das Land soll vor euch sein, wohnet und verkehret darin und machet euch darin ansässig. Sagen die Sichemiter, oder? Dass sie bleiben und sie geben das Land, oder? Vor euch, oder? Eben das ist ja, ist schön, oder? Aber das ist falsch, oder? Eben bei 1. Mose 12. Wer gibt das Land? Oder? Eben 1. Mose 12, Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores, und die Kananiter waren damals im Lande. Und Jehova erschien dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute da selbst einen Altar. Eben Jehova gibt das Land, nicht Verbindung mit ihnen, oder?
Aber es ist Prophetie. Sie haben sie noch nicht. Sie haben sie heute noch nicht. Das ist Prophetie.
Ja, genau, oder? Eben, sie haben es nie. Jehova gibt das Land. Das ist auch heute nicht. Heute haben sie es auch genommen aus eigener Kraft. Es ist Sichem ist wie ein Bild der Verantwortung. Man sieht das ich habe das auch zum Beispiel bei Richter 9, bei Abimelech. Der kam nach Sichem, das ist ein Halbbruder von den 70 Söhnen von Gideon, Jerubbaal, oder Gideon, und der Abimelech hat alle 70 getötet. Und sie haben ihn zum Abimelech, Vaterkönig, oder gemacht, oder die nachher im Ende vom Kapitel, oder das ist ja dann der Dornstrauch, oder sie haben die Sichemiter haben den Dornstrauch gewählt, oder? Das ist Verantwortung. Am Schluss waren Sichem alle tot, oder? Der Turm wurde auch verbrannt, waren alle tot, oder? Eben, ja. Und so weiter geht es noch mehr mit Sichem stellen. Ja.
Was mich schon immer gefragt habe, wenn man diese 12 Söhne Jakobs anschaut und wen sie geheiratet haben. Wir wissen von Judah, dass er Kanaaniterinnen geheiratet hat. Wir wissen von Josef, dass er eine Ägypterin hatte, Tochter des Priesters. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wo haben denn die anderen 10 ihre Lebensgefährtin, ihre Ehegattin bekommen? Es würde jetzt hier eine Antwort sein, auch wenn es nicht ausdrücklich dasteht. Denn die Frage natürlich auch, wenn man nachher diese ganzen 70 Leute anschaut, die nach Ägypten kommen, wo sind da die vielen Schwestern, Töchter von Jakob? Die kommen irgendwie auch nicht wirklich zum Erscheinen. Also das ist jetzt, da redet das Wort eigentlich nicht darüber. Insofern können wir es auch nur nicht direkt beantworten wahrscheinlich.
Ich lese noch mal den Vers 29. nahmen sie und all ihr Vermögen und alle ihre Kinder und ihre Weiber, führten sie gefangen hinweg und raubten sie und alles, was in den Häusern war. Also die haben das Weibliche aufgenommen zu sich. Und man muss auch nicht denken, dass die Stadt Sichem schon riesengroß war. Das war sie sicher noch nicht, denn ich weiß nicht, wie groß es war, steht nicht, aber so schätzometrisch vielleicht 100, 200 Personen. Und diese, davon wurden viele jetzt geraubt, diejenigen, die noch lebten. Es wurden aber nicht nur Mädchen geraubt, auch kleine Knaben, denke ich, die Kinder. Wie auch immer. Und wie die dann zum Volk Israel zählten, nominell, beim Auszug, wo die Zählung kommt, wer da alles wirklich gezählt wurde, das ist wieder eine andere Sache, ist klar.
Ich wollte noch erinnern uns, vielleicht habt ihr das ja präsent, das Unheil nahm ja seinen Lauf, als Jakob ankam in Kanaan. Und was macht er dann? Er kauft das Land. Er kauft bei der Stadt Sichem Land. 33,19. Und er kaufte das Stück Feld, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand des Söhne Hemos, des Vaters Sichems, um 100 Kesiter. Und er richtete da selbst einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Übrigens, Gott erscheint ihm hier nicht. Ich weiß nicht, 100 Kesiter war viel Geld oder nicht viel Geld, aber klar, er erwirbt Immobilie, Grundstück. Und lässt sie da nieder. Und das andere, ja, wie eine Schlussfolgerung, das kommt dann zu auch schlimmeren Dingen.
Ich habe noch eine Frage zu einem Wort im Vers 30. Ah nein, es ist mir entgangen. Entschuldigung, ich melde mich dann nochmal.
Meinst du die Verse 18 anschaut, wo dann, beziehungsweise Vers 21, wo dann der Hemo oder Sichem mit den Männern der Stadt sprachen? Das ist eine sehr integrative Rede, könnte man heute auch reden. Diese Männer sind friedlich gegen uns, so mögen sie im Land wohnen und darin verkehren. Das Land, siehe, weit nach beiden Seiten ist es vor ihnen. Wir wollen uns ihre Töchter zu Weibern nehmen und unsere Töchter ihnen geben. Also das ist schon sehr offen und tolerant und ja, kommt alle rein, wir machen da gemeinsame Sache. Aber sie haben die Hinterlist natürlich der Söhne Jakobs nicht ahnen können.
Man sieht halt in diesem Kapitel das, was man bis heute immer sieht in Israel. Es geht immer um Fleisch, um Unglauben, um im eigenen Volk, untereinander schon, wenn man denkt, wie Israel bekämpft. Also die größten Israel-Hasser sind ja Israeliten, auch heute noch übrigens. Ganz große Israel-Hasser kommen aus Israel, bis der Herr Jesus kommt. Und 1. Mose 34 ist halt ein gutes Beispiel davon, wie die Welt mit Israel versucht, zum Beispiel Sichem, Hemo Sichem, die wollen das wieder ausbaden. Hochanständig, man muss das sagen, hochanständig. Wollen die das ausbaden? Aber es klappt nicht. Sichem kommt unter das Gericht. Kommt unter das Gericht. Gott lässt es zu. Gott lässt das zu. Aber Israel wird auch gerichtet. Und alle werden gerichtet, bis sie den Richter anerkennen und sich dem Richter unterwerfen. Und das ist bis heute in Israel natürlich überhaupt nicht der Fall. Wenn der Jesus nach Israel käme, er würde gleich gekreuzigt. Muss man ganz klar sehen. Und da sehen wir hier, Israel, also die, nicht nur Simeon und Levi, sind alle dabei. Wenn er es genau liest, nachher, sie sind die Anführer, darum speziell verantwortlich. Und der Oberanführer ist ganz speziell verantwortlich, das ist der Simeon. Darum wird er am Schluss kein Land besitzen. Simeon hat kein Land. Simeon wird aufgenommen in Juda, dem Haupt, ist dann der, ich glaube, der dritte Sohn von Levi, weiß nicht mehr. Simeon, Levi, Juda. Ich glaube, der vierte Sohn, der ist ja dann der Hauptsohn der Lea geworden, in dem, der ist ja dann auch der Namensgeber, und da wird Simeon aufgenommen, mit Simeon aufgenommen, weil er kein Land mehr hat.
Lediglich in den Hesekiel, also im tausendjährigen Reich, da wird er Land haben wie die anderen auch. Und interessant, es gab einen Simeon, der hat den Herrn Jesus als Baby gesegnet. Ob der jetzt aus Simeon war, weiß ich nicht. Und natürlich auch ist es einer von den 144.000, also 12.000 aus Simeon. Also sie sind nicht verworfen, aber sie haben schon ein langes Gericht, gerade jetzt in der Zeit bis zum tausendjährigen Reich.
Vers 21 steht noch, also eben, also das sagen dann Sichem und der Vater Hemor und der Sohn, ob Sichem, sagen dann zum Volk von Sichem, diese Männer sind friedlich gegen uns, so mögen sie im Lande wohnen und darin verkehren und das Land, siehe, weit nach beiden Seiten ist es vor ihnen. Wir wollen uns ihre Töchter und Weiber nehmen und unsere Töchter ihnen geben. Eben komplette Vermischung wollen sie mit den Kanaanitern, oder? Die von Sichem. Nur unter der Bedingung wollen die Männer uns zu Willen sein, bei uns zu wohnen, ein Volk zu sein, wenn bei uns alles Männliche beschnitten werde, so wie sie beschnitten sind. Ihre Herden und ihr Besitz und all ihr Vieh werden die nicht unser sein. Nur lassen sie ihnen zu Willen sein, so werden sie bei uns wohnen. Eben dann auch eben und ihr Besitz und all ihr Vieh werden sie nicht unser sein. Die haben auch eine böse Absicht. Ah, dann ist ihr Vieh gehört dann auch uns, oder? Das ist ja eben auch ein bisschen politisch, kann man fast sagen, oder? Das ist zu unserem Gewinn, oder? Wie die Länderverbindungen heute, das ist ja ähnlich.
Gott hat das verhindert. Durch die Mordschandtaten von Simeon und Levi und den übrigen, es waren am Schluss alle dabei. Und da sieht man, dass Gott oft Böse braucht, um noch Schlimmeres zu verhindern. Aber die Bösen werden auch gerichtet. Hier geht es um Israel. Aber man sieht das auch, Gott gebraucht ja Nationen, um Israel zu richten. Heute noch, denken wir nur an den Zweiten Weltkrieg, denken wir nur an die Shoah, an die Ermordung der Juden. Es war ein Gericht Gottes, zugelassen von Gott. Die Ermordung der Juden war, Gott hat das zugelassen, hat es nicht verhindert, keine Sekunde. Aber diejenigen, die das getan haben, werden gerichtet. Und das, diese Gerichte gehen weiter bis am Schluss der Drangsalszeit Jakob, bis der Herr Jesus, der Richter, kommt. Und dann hört das auf.
Vers 13 steht, und die Söhne Jakobs antworteten Sichem und seinen Vater Hemor betrüglich. Also sind hier die, also sämtliche Söhne Jakobs gemeint, also bis auf Benjamin, der war ja da noch nicht geboren, wenn ich da recht liege. Und man sieht auch, es wurde mit Vorsatz die Tat geplant eigentlich. Waren da alle Söhne eingeschlossen dann eigentlich, oder ist das so zu sehen?
Wenn es nicht so wäre, würde stehen die Söhne Leas. Hier sind jetzt alle dabei, angeführt durch zwei offensichtlich, die werden oben erwähnt, Simeon und Levi, aber mitgemacht haben alle.
Wir hatten ja vorhin schon eine Einschränkung gemacht, nicht Josef, der war noch nicht alt genug, der war noch klein, also, aber alle, die erwachsen waren, das sind, da kann man sagen, 10 Söhne. Die waren dabei.
Vielleicht nur so zu memorisieren. Die Unterschiede, die sind derart fein in diesem Kapitel, das ist göttlich. Zuerst heißt es von der Dina, die Tochter Leas. Das ist dann interessant. Die heißt die Tochter Leas. Das ist aber nicht normal, oder? Aber nach 3-4 Verse später heißt sie die Tochter Jakobs. Gut, wollen wir jetzt nicht wieder zurück. Aber ich meine, da sind ganze Fülle von Wahrheiten da drin, warum es so genau, so präzise geschrieben wird. Einmal die Tochter Leas und nachher, wenn es um etwas anderes geht, die Tochter Jakobs.
Ich meine, das ist so ähnlich wie die Verwendung des Namens Jakob oder Israel. Hat ja auch was zu bedeuten.
Oder wenn man dann sieht, als dann das Drama losging, dann wird dann plötzlich die Idina genannt, seine Tochter. Und wer hat am meisten versagt in diesem Kapitel? Am allermeisten? Der Jakob. Der hat am allermeisten versagt. Er hat nicht eingegriffen, als er davon hörte und wartete schön, bis die Brüder der Dina vom Felde kamen. Er hat am meisten versagt. Aber das musste so sein, das muss uns offenbar werden. Die Stellung ist eines, die sehen wir vor allem bei Abraham, aber der Zustand, den sehen wir bei Jakob immer wieder.
Wie bei David, kann man sagen.
Ah ja, klar.
Genau gleich.
Ja, und diese Burschen kannten die Folgen einer Beschneidung ganz genau. Die wussten exakt, wann es der günstigste Zeitpunkt ist, dass die Männer der Stadt geschwächt waren und sie eben da sie ermorden konnten, ohne dass sie sich wirklich wehren konnten. So am dritten Tag, Vers 25, als sie in Schmerzen waren, da nahmen die zwei Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, an jeder sein Schwert und kamen kühn wieder in die Stadt und ermordeten alles Männliche. Auch Hema und seinen Sohn Sichem ermordeten sie mit der Schärfe des Schwertes und nahmen Diener aus dem Hause Sichems und gingen davon. Also hier entnehmen wir, dass die Diener jetzt anscheinend wohl schon dort gehaust hat, gewohnt hat und nicht mehr bei Jakob oder bei Lea.
Man sieht auch in diesem Kapitel schön, dass Israel keine Ahnung hat von Beschneidung, aber null Ahnung, gar keine. Die wussten gar nicht, was das ist. Die haben die technische Handlung gesehen, Vorhaut weg. Und die haben gesagt, oh, das ist es. Das ist gar nicht Beschneidung. Und das wird in der Bibel, im Wort Gottes, dann klar gemacht, dass Israel nicht weiß, was Beschneidung ist. Der Abraham musste beschnitten werden, weil er im hohen Alter immer noch etwas hatte. Was hatte der Abraham immer noch? Eigenwillen. Eigenwillen. Und dieser Eigenwille, der muss schmerzhaft weg, oder? Und diese Beschneidung sollte einem Menschen immer erinnern, dass aus mir, das ist in meinem Fleisch, aber rein gar nichts Gutes kommt. Und hier in 1. Mose 34 wurde diese technische Handlung missbraucht, um ein Bündnis, zu dem sie gar nicht berechtigt sind, denn die Bündnisse mit Israel hat einer das Sagen. Und das ist nicht Israel, sondern Jehova, der hat das Sagen. Und sie haben selber ein Bündnis gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der Hauptgrund ist, warum Jakob nachher Simeon und Levi so negativ taxieren musste, weil sie ein Bündnis gemacht haben, das ihnen gar nicht zusteht. Also diese Beschneidung, da wissen die bis heute nicht, die Juden, was Beschneidung ist. Dann wäre der Eigenwillen bei denen nicht so im Vordergrund.
Und im Eigenwillen auch sagen, das Vertrauen auf das eigene Fleisch. Und das kommt einfach nie gut. Und wir wissen auch, wie man den Eigenwillen auf das Fleisch im Tode hält, nämlich durch Glauben. Und das ist auch bei Israel letztlich so. Ich finde auch interessant, jetzt da, Martin hat noch gelesen, Vers 21, wir sind hier so, ich sage dem jetzt, auf die heutige Zeit angewandt, wenn man so letzten 50, 100 Jahren da heute schaut, dass eine politische Täuschungen und so weiter, die da gemacht werden, Rechtfertigungen von bösen Taten und Handlungen, obwohl man es anders verspricht, erinnert mich irgendwie auch in die heutige moderne Zeit hinein. Jetzt nicht geistlicherweise, aber einfach wie da Menschen nach dem Fleisch untereinander, wie sie taktieren, Bünde machen und gleich wieder verwerfen, sagen, nein, wir kommen nicht und dann zwei Tage später kommen sie und so weiter. Könnte das auf vieles nehmen. Aber es zeigt einfach, wie das Fleisch funktioniert und eben deswegen die Beschneidung, aber natürlich nicht, dass das Biologische an der Beschneidung, dass da irgendetwas ändern würde, sondern die Beschneidung des Herzens, das auch befreit sein muss eben von diesem Eigenwillen, von diesem Selbstvertrauen in das Fleisch. Wir brauchen nicht Selbstvertrauen, wie die Welt uns beibringen möchte oder lehrt, sondern wir brauchen Gottvertrauen. Fahren wir, das nächste Mal bei Vers 30 weiter, bei der Klage des Jakobs. Wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in jedem Kapitel deines Wortes, das du uns gegeben hast, zeigst, was wir sind aus unserer Natur. Aber dass du über allem stehst und dass du letzthin auch mit deinem irdischen Bundesvolk Israel einen wunderbaren Ausgang schaffen wirst, dass sie in Zukunft deine Gedanken den Völkern mitteilen, deine Ratschlüsse, deine Regierungswege, dass die Völker hier auf dieser Erde durch die Belehrung von dir, durch dein irdisches Volk gesegnet werden können. Und so danken wir dir von Herzen, dass wir wieder gemeinsam dich anbeten durften vor unserem Gott und Vater. Dass wir deine Leiden vor unseren Augen sehen durften, deine Leiden, die so Herrliches hervorgebracht haben. Und so bitten wir dich auch wiederum, auch für die Geschwister, die körperliche und seelische Leiden speziell haben, bitten dich für sie, dass sie auch sehen, du stehst zu ihnen, du stehst über uns allen und du trägst und führst uns alle. Amen.
Amen.
Dann allen Geschwistern noch einen guten und schönen Sonntag und eine gute Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.